Guten Morgen miteinander. Es ist schön, vor so vielen Leuten dürfen zu predigen. Bei uns in der Gemeinde hat man so vorne zwei, drei Reihen und das wär's. Aber es macht nicht die Menge aus. Es macht ja das Herz aus von diesen Menschen, die da sind. Für die, die sich interessiert, wie es uns zu Basel geht, vielleicht ganz kurz noch zwei Worte. Wir sind am 3. Juli mit einer anderen kleinen Gemeinde zusammengezogen, mit einer EFG-Gemeinde. Beide Gemeinden ungefähr gleich gross und so sind wir jetzt etwa 25 bis 30 Leute, jeweils in den Gottesdienst. Wir sind dran, einander noch besser kennenzulernen, die Nöte voneinander, die Freude voneinander, jede Gemeinde von den anderen, damit wir wirklich gut zusammenschmelzen können. Aber wir denken, es ist ein guter Schritt, den wir gemacht haben, und es geht uns gut. Wir sind auch dankbar für alle Gebete. Ich habe die Predigt von heute überschrieben mit Gottes Verheißungen müssen genügen. Glaube und Leben. Es ist aus dem Daniel, Kapitel 12. Der Daniel, einer von den wenigen Männern in der Bibel, wo wir nichts Negatives über ihn lesen oder hören. Ein Mann, wie es im Kapitel 10 von Daniel steht, ein von Gott wertgeschätzter, ein von Gott geliebter Mann. Und sind wir nicht alle im Herr Jesus geliebt und wertgeschätzt? Nicht, weil wir so gut sind, sondern rein aus Gnade. Ich will mit uns Kapitel 12 im Buch Daniel lesen. In dieser Zeit wird der große Engelfürst Michael auftreten, der dein Volk beschützt. Denn es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie es seit Menschengedenken noch nie gegeben hat. Doch dein Volk wird gerettet werden, und zwar jeder, der im Buch Gottes aufgenommen ist. Und viele von denen, die in der Erde ruhen, werden erwachen, die einen zum ewigen Leben und die anderen zur Schande, zur ewigen Abscheu. Doch die Verständigen werden leuchten wie der strahlende Himmel, und die, die viele andere zur Gerechtigkeit verholfen haben, werden glänzen wie die Sterne immer und ewig. Aber du, Daniel, bewahre die Worte zuverlässig auf und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und das Verständnis wird zunehmen. Als ich, Daniel, mich nun umschaute, sah ich zwei andere Engel dastehen. Einer auf dieser und einer auf der anderen Seite des Stromes. Einer von ihnen fragte den in Leinen gekleideten Mann, der über dem Wasser des Stromes stand, wie lange dauert es noch, bis diese erstaunlichen Vorgänge ein Ende haben? Der Mann über dem Wasser erhob beide Hände zum Himmel und schwor bei Gott, der ewig lebt, es dauert eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Kraft des heiligen Volkes zerschlagen ist, wird sich das alles vollenden. Ich hörte es, verstand es aber nicht. Deshalb fragte ich, mein Herr, wie wird das alles ausgehen? Doch er sagte, geh jetzt, Daniel, denn die Worte sollen bis zum Ende aufbewahrt und versiegelt bleiben. Viele Menschen werden geprüft, gereinigt und geläutert werden. Die Gottlosen werden weiter gottlos handeln, aber von ihnen wird es niemand verstehen. Doch die Verständigen werden es begreifen. Wenn das tägliche Opfer abgeschafft und das entsetzliche Scheusal aufgestellt wird, von dem Zeitpunkt an sind es 1290 Tage. Glücklich, wer es aushält und 1335 Tage erreicht. Aber du, geh deinen Weg bis zum Ende. Du wirst dich zur Ruhe legen und am Ende der Zeit auferstehen, um dein Erbe in Empfang zu nehmen. Soweit der Bibeltext aus Daniel 12. Wir wollen uns den Text ein bisschen genauer miteinander anschauen. Beachten wir dabei, dass es hier in diesem Text nicht in erster Linie ums Wissen geht, sondern in erster Linie ums Vertrauen. ums Vertrauen in Gott, Vertrauen in das, was er uns durch die Bibel sagen tut. Und wie wir mit dem, was er uns sagt, umgehen dient. Wie wir das im Alltag leben dient. Wir gehen so Vers für Vers durch den Text durch. Vers 1. In dieser Zeit wird der große Engelfürst Michael auftreten, der dein Volk beschützt. Denn es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie es seit Menschengedenken noch nie gegeben hat. Doch dein Volk wird gerettet werden, und zwar jeder, der im Buch Gottes aufgenommen ist. Wie reagierst du auf so einen Bibeltext? Packt dich die Angst wegen all deinen negativen Äußerungen, die drin geschrieben stehen? Oder freust du dich über die positiven Zusagen drinnen? Oder begegnest du Gottes Rede mit Gegenfragen? Was überwiegt bei dir mehr? Die Angst, dass es eine Zeit von der Bedrängnis in deinem Leben geben kann? Und die Ungewissheit, wie du die überstehen wirst? Ist es die Angst, nicht im Gottesbuch eingeschrieben zu sein, verloren zu gehen? Oder ist es die Freude darüber, dass Gott dir in schwierigen Zeiten zur Seite steht, du letztendlich gerettet wirst, egal was Gott in deinem Leben alles zulässt? Und darüber, dass Gott letztendlich alles im Griff hat? Oder gehörst du zu den Menschen, die mehr wissen wollen, als Gott uns in seinem Wort ihnen mitteilen tut? Hat denn jeder Mensch oder jedes Volk einen Engel zur Seite, könnte man sich fragen? Wann wird die grosse Bedrängnis genau sein und wer wird sie genau betreffen? Gott ist doch allwissend. Wozu braucht denn Gott ein Buch, wo er alles aufschreibt? Und was bitte steht alles da drinnen? Wo wird das Buch aufbewahrt? Und so weiter. Musst du immer alles zuerst wissen, bevor du Gott vertrauen tust? Gottes Wort sagt uns, das, wo wir wissen müssen, dass schwere Zeiten kommen werden, weil die Menschen eben immer gottloser werden. Dass Gottes Volk aber gerettet wird, jeder, der im Buch vom Leben eingeschrieben ist. Das bedeutet doch, dass Gott letztendlich jedes Herz kennt. Nicht nur deine Handlungen oder deine Lippenbekenntnis, sondern die Innerstes. Er weiss, wie du zu Jesus, zu seinem Sohn stehst. Ob du das Erlösungswerk von Golgatha annehmen wirst oder schon angenommen hast oder ob du ablehnst. Kein Mensch kann Gott etwas vormachen. Vers 2. Und viele von denen, die in der Erde ruhen, werden erwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur Schande, zur ewigen Abscheu. Du verstehst, ist nichts Neutestamentliches. Schon die Propheten aus dem alten Bund berichten davon, dass Gott eines Tages über alle Menschen Gericht halten wird, sie eines Tages vor seinem Thron erscheinen müssen. Im Vers 1 lesen wir vom Engelfürst oder von der Engelfürsten und im Vers 2 von der Auferstehung. Bei den Juden hat es zur Zeit, wo Jesus gelebt hat, zwei Glaubensrichtungen gegeben, zwei jüdische Glaubensrichtungen gegeben, Pharisäer und Sadduzäer. Und interessant ist, dass Sadduzäer weder an die Engel geglaubt haben, noch an die Auferstehung von den Toten, obwohl es doch selbst hier im Daniel so. Glaubst du Gottes Wort? Oder zweifelst du an dem, was in der Bibel geschrieben steht? Glaubst du, was Jesus von sich selber sagt, nämlich, dass er die Auferstehung und das Leben ist? Der Tod hat Jesus nicht können festheben. Und damit hat Gott bestätigt, dass das Opfer, wo Jesus für jeden einzelnen Menschen am Kreuz auf Golgatha gebracht hat, auch angenommen hat. Die Frage ist, ob du das Opfer, wo Jesus gebracht hat, annimmst. Man kann sich aber auch mit sehr nebensächlichen Fragen in so einem Bibeltext aufhalten. wo zu keinem Ziel führen, wo eher aufzeigen, dass man nicht glauben will. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, ich kann nicht glauben. Es gibt aber mehr Leute, die nicht glauben wollen. Warum steht da zum Beispiel in diesem Text, dass da viele auferstehen werden? Warum steht da nicht alle? Wo sollen die denn alle hin? All die Verstorbenen von den ungefähr letzten 5777 Jahren. Bin ich auf die Zahl gekommen? Wir wissen, oder vielleicht wissen es einige von euch, dass jetzt gerade das jüdische neue Jahr gefeiert worden ist und die Juden feiern das Jahr 5777. Wo finden all die Menschen Platz, wo zu dem Gerichtsverfahren kommen müssen? Und wie lange bitte soll das Gerichtsverfahren dauern über all die Menschen, die sollen gerichtet werden? In Offenbarung Kapitel 20, der Verse 12 bis 15 lesen wir Folgendes. Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor Gottes Thron stehen, und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter auch das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand, nach dem, was sie getan oder nach dem, was sie gelebt haben. Das Meer gab die Toten her, die darin waren, und der Toten das Totenreich gaben die Toten her, die in ihnen waren. Sie alle wurden nach ihren Taten gerichtet, und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens eingeschrieben standen, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Man kann Gottes Wort glauben, schenken, oder man kann Gottes Wort in den Wind schlagen. Du kannst über Gottes Wort nachdenken, oder du kannst Gottes Wort ignorieren. Du kannst über Gottes Wort philosophieren, oder du kannst es, was besser wäre, befolgen. Dein Handeln hat immer Konsequenzen, entweder zum Heil oder zum Verderben. Vers 3. Doch die Verständigen werden leuchten wie der strahlende Himmel, und die, die vielen anderen zur Gerechtigkeit verholfen haben, werden glänzen wie die Sterne immer und ewig. Was für ein Vers. Mit den Verständigen sind da nicht die Wissbegierigen gemeint oder die Studierten in dem Sinn gemeint, sondern die Menschen, die von Gott her Verstand erhalten haben. Wer sich mit Gottes Wort beschäftigt, erwirbt Gott wohlgefälligen Verstand. Es kommt also auf die Quelle darauf an, wo wir unseren Verstand den herholen und den schärfen. Wir strahlen nur das zurück von dem, wo wir uns anstrahlen löhnt. Nicht wir selber sind Leuchten, denn das Wort Gottes sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Oder Jesus ist die Sonne der Gerechtigkeit. Oder Jesus sagt für sich selber, ich bin das Licht von der Welt. Und dann gibt es noch den Glanz, den wir in unserem Vers lesen, als Geschenk dazu, wenn wir uns für Gottes Sache brauchen lohnt. Andere zur Gerechtigkeit verhelfen, wie sie dem Vers heisst, heisst doch nichts anderes als andere Menschen mit der Bibel, mit Jesus, mit Gott in Kontakt bringen. Denn keiner von uns kann aus sich selber gerecht werden vor Gott. Wir sind alle Sünder. Wir alle sind auf Gottes Gnade und auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen. Jesus selber wird uns zur Gerechtigkeit, wenn wir dankbar annehmen, was er für uns am Kreuz auf Golgatha gezahlt hat. Und da möchte ich vielleicht ganz kurz einschieben, man sagt das so leicht, der Herr Jesus ist für uns gestorben. Das stimmt. Und trotzdem, es muss eigentlich immer wieder heissen für den einzelnen Mensch, er ist für mich gestorben. Ich selber muss das erkennen, dass er für meine ganz persönliche Gottlosigkeit, für meine ganz persönliche Schuld gestorben ist. Wäre ich der einzigste Mensch auf dieser Welt, dann hat er auch für mich, für den Enrico Joris, müssen sterben. Er hat es für uns da, aber er hat es auch für jeden Einzelnen da. Nur Jesus selber hat sündlos gelebt. Heilig, rein, gerecht. Nur er hat unseren Schuldbrief einlösen und für immer und für ewig können beseitigen. Ihm haben wir es zu danken, dass Gott uns als rein und gerecht anschauen tut, uns liebt und bei sich aufnimmt. Eigentlich haben wir also gar keinen Lohn verdient, wie sie in unserem Text heissen tut. Wenn wir andere Menschen die frohmachende Botschaft weitergeben, es ist ja eigentlich unsere Pflicht. Oder könnt ihr sagen, wir dienen es aus Liebe und aus Dankbarkeit, weil wir das selber erfahren haben. Und doch ist Gott eben so. Wenn wir aus Liebe und Dankbarkeit ihm gegenüber dienen, was ihm gefallen tut, dann lässt sich Gott nicht lumpen und er beschenkt uns. Er lässt uns strahlen wie die Sterne, immer und ewig, heisst es in unserem Text. Was bedeutet das anders, als dass wir für immer in seiner Gegenwart sein dürfen, von Gott selber angestrahlt? Was löst das in deinem Herzen aus? Ich hoffe, tiefe Dankbarkeit oder tiefe Nachdenklichkeit. Vers 4. Du aber, Daniel, bewahre die Worte zuverlässig und versiegle das Buch bis zu der Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und das Verständnis wird zunehmen. Ja, der Daniel soll das, was er gehört hat, sorgfältig aufbewahren. Warum? Damit auch du und ich, damit wir das Wort haben können hören, damit es für uns erhalten geblieben ist. Das Wort ist versiegelt worden. Versiegelt heisst, wenn eine Rolle, eine Buchrolle versiegelt worden ist oder ein Brief, der Stempel drauf gekommen worden ist, heisst das, da kann niemand etwas mehr daran ändern. Gott hat es so gesagt und so wird es sich auch in Zukunft erfüllen. Durch das Forschen in der Schrift wird das Verständnis zunehmen. Wir haben die ganze Bibel. Unser Verständnis ist schon weiter als Verständnis zu der Zeit von Daniel. Und je weiter die Zeit vorrücken wird, wird die Erkenntnis auch in Zukunft noch wachsen. Jetzt machen wir einen Sprung, Vers 5 bis 8. Als ich Daniel mich nun umschaute, sah ich zwei andere Engel dastehen. Einer auf diesen und einer auf der anderen Seite des Stroms. Einer von ihnen fragte den in Leinen gekleideten Mann, der über dem Wasser des Stromes stand, wie lange dauert es noch, bis diese erstaunlichen Vorgänge ein Ende haben? Der Mann über dem Wasser erhob beide Hände zum Himmel und schwor, bei Gott, der ewig lebt, es dauert eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Kraft des heiligen Volkes zerschlagen ist, wird sich das alles vollenden. Ich hörte es, verstand es aber nicht. Deshalb fragte ich, mein Herr, wie wird das alles ausgehen? Ich denke, in diesen Vers können wir viel für unser eigenes Leben lehren. Der Daniel wird Ohrenzeugen von einer Unterhaltung zwischen diesen zwei Engeln und dem Mann im weißen Leinengewand. Doch das, was der Daniel zu hören bekommt, versteht er nicht. Es ist nicht bei uns eben so, dass du und ich vieles nicht verstehen, was im Wort Gottes geschrieben steht, wenn man ehrlich ist. Doch das ist gar nicht weiter schlimm. Machen wir es doch einfach wie der Daniel. Er hat nicht nach der Bedeutung gefragt von diesen Zeiten, die er nicht verstanden hat. Und was es bedeutet, das Zerschlagensein von seinem Volk. Er hat gefragt, wie es am Ende ausgehen wird. Ob es für Israel letztendlich gut ausgehen wird. Nicht der Weg, sondern das Ziel hat Daniel interessiert. Und so soll es doch auch bei dir und bei mir sein, wenn wir etwas in Gottes Wort nicht verstehen. Es ist dennoch Gottes Wort, wir glauben es dennoch, wir halten es daran fest, wir bewahren sie in unseren Herzen auf und wenn wir es nicht verstehen, können wir Gott fragen, wie geht es letztendlich aus. Doch in diesem Abschnitt wird auch deutlich, dass es für das Volk von Daniel, also für Israel, da einmal ganz, ganz tief unten durchgehen wird. dreieinhalb Jahre so starke Bedrängnis durch die Völker von dieser Welt, bis Israel sich aus eigener Kraft nicht mehr wehren und nicht mehr retten kann. Da, wo unsere Möglichkeiten enden, fangen Gottes Möglichkeiten an. Es wird also eine Zeit geben, wo Israel trotz der guten Armee, trotz der guten Wirtschaft und trotz all ihrem Können und Wissen selber nicht mehr wird wissen, wie sie sich helfen können. Warum? So verstehen wir auch Daniels Frage danach, wie es denn mit Israel ausgehen wird. Wir sehen in unserer Zeit Israel immer wie mehr unter Druck kommt. Politisch, wirtschaftlich. Weil Gott möchte, dass sein alttestamentliches Volk wieder ganz zu ihm umkehren tut. Sich in seine Abhängigkeit und in seine Liebe begibt. Weil Gott möchte doch eigentlich mit seinem Volk etwas erreichen. Er hat ja sein Volk nicht auserwählt, einfach damit er ein Volk hat, sondern das Ziel ist ja eigentlich gesehen, dass die Völker rund um Israel gesegnet werden, indem auch diese Völker Israels Gott kennenlernen. Das war eigentlich das Ziel von der Erwählung von Israel. Gilt das Gleiche nicht auch für dich und für mich oder für uns als Gemeinde, für uns als Gemeinde? Auch unsere Leben kommen unter Druck, wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen dienen. Wenn wir Gottes Wort gehorsam sind. Und auch du und ich, wir wollen Gott vertrauen, in seiner Liebe und in seiner Abhängigkeit bleiben. Oder dorthin zurückkehren, wo wir vielleicht einmal in der ersten Liebe gesehen sind. Und dann wird es letztendlich gut kommen. Egal, was Gott in deinem und in meinem Leben alles zulassen wird. Verse 9 bis 12. Doch er sagte, geh jetzt, Daniel, denn die Worte sollen zum Ende aufbewahrt und versiegelt bleiben. Viele Menschen werden geprüft, gereinigt und geläutert werden. Die Gottlosen werden weiter gottlos handeln, aber von ihnen wird es niemand verstehen. Doch die Verständigen werden es begreifen. Wenn das tägliche Opfer abgeschafft und das entsetzliche Scheusal aufgestellt wird, von dem Zeitpunkt an sind es 1290 Tage, glücklich, wer es aushält, und 1335 Tage erreicht. Wer eine Antwort erhofft auf das Zahlenspiel, das wir hier lesen, der muss sich enttäuschen. Ich habe bis heute nicht die Übersicht. Ich kann verschiedene Bücher lesen, und kann sagen, jawohl, das sehe ich ja so. Und lese ich ein anderes Buch, kann ich sagen, jawohl, das sehe ich ja so, obwohl die zwei es gar nicht gleich sehen. Es ist leider so, dass gewisse Sachen in der Schrift einfach noch verborgen sind. Und da kann ich auch dazu stehen und sage, ich nehme meinen Hut und gehe weiter. Aber mit dem wollen wir Predigt nicht abschließen. Wir wollen uns die Verse trotzdem noch genauer miteinander anschauen. Der Mann im leinernen Gewand ist nicht weiterhin auf den Daniel eingegangen. Er schickt ihn aber nicht einfach nur weg. Er gibt ihm vorher noch wichtige Informationen mit auf den Weg. Er macht ihm nämlich Mut, indem er ihm verspricht, dass das, was er mitbekommen hat, in dem Gespräch von den Engeln, mit dem Mann in weißen Gewand, leinernen Gewand, wo ich jetzt würde sagen, das könnte Jesus sein, all das, was er mitbekommen hat, soll Mut machen, weil das sind Verheißungen, die bei Gott nicht in Vergessenheit geraten dient. Alle Verheißungen Gottes werden zu seiner Zeit erfüllt. Viele sind erfüllt aus dem Alten Testament, wo wir heute nachlesen können. Viele haben sich in unserer Zeit erfüllt, gerade bei den älteren Generationen, 1948, mit Israel zum Beispiel. Warum sollen sich die andere Verheißungen, die wir heute noch nicht sehen, nicht auch erfüllen? Sie werden sich erfüllen, weil es geschrieben steht. Er macht das dem Daniel Mut, indem er ihm verspricht, dass alle Verheißungen eintreffen werden. Der Mann im linernen Gewand scheint dem Daniel zu sagen, geh jetzt Daniel und mach deinen mitverschleppten Mut. Der Daniel hat ja der Verbannung gelebt. Mach deinen mitverschleppten Mut. Mut zum Glauben, Mut zum Vertrauen, aber auch Mut zum Leben. Sie haben nämlich den Lebensmut ein Stück weit verloren gehabt. Der Daniel soll den Israeliten in der Verbannung Mut machen, Gottes Wort zu trauen. Weil Gott selber hinter seinem Wort steht. Weil Gott nicht liegen kann. Sie sollen sich daran festheben, auch wenn sie vieles nicht verstehen, was Gott mit ihnen macht, mit ihnen zulässt. Sie sollen im Jetzt leben. Nicht in der Vergangenheit. Und dann nicht in der Zukunft. Das ist vielleicht auch unsere Schwäche. In den Erinnerungen, die älteren Leute leben oft in der Vergangenheit. Und wir Jungen vielleicht, ja, wenn ich dann mal, und wenn es dann mal, und wenn ich mal geheiratet bin, und wenn ich mal ein Geschäft habe, wenn ich dann mal im Himmel bin. Wir sollen im Jetzt leben. In dem Augenblick, da, wo uns Gott angestellt hat. Da sollen wir leben, da sollen wir ihm treu sein. All jene, wo Gott vertrauen, deren Glaube wird auch geprüft. Ich denke, es kommt keiner, kein Gotteskind kommt drum herum, dass sein Glauben auch geprüft wird, sein Vertrauen, seine Liebe zum Herr Jesus. Was noch unrein ist, muss aufdeckt und gereinigt werden, so in unserem Text. Es soll offenbar werden, was in unserem Herzen ist. Und ich weiss nicht, ob es dir auch schon so gegangen ist, dass du ab deinem eigenen Herz verschrocken bist. Obwohl du den Herr Jesus kennst. Obwohl der Geist Gottes in deinem Leben innen wohnen tut. Und das tut weh, wenn Gott Sachen aufdecken tut, die ihm nicht gefallen dient. Es tut weh, dass wir immer noch versagen. Es tut weh, dass wir immer noch sündigen. Man Gott denken oder uns seinem Wirken widersetzen dient. So wie die 3,5 Jahre für die Juden eine schwere Bewährungsprobe darstellen tut, so ist auch unser Leben auf dieser Welt eine Bewährungsprobe. Wir wissen von Christen, die verfolgt werden, und ich behaupte, das wird nicht weniger, das wird mehr. Und das wird auch bei uns, wie gottloser die Welt wird und mehr das Christsein leben dienen, mehr werden in der Zukunft. Einige Christen werden verfolgt, weil sie an Jesus glauben und müssen vielleicht sogar mit ihrem Leben dafür zahlen. Bei uns ist es wahrscheinlich mehr die Verführung, die Gefahr, sich der Welt und ihren Gepflogenheiten anzupassen, damit man nicht so sehr auffallen dient. Manchmal ist es vielleicht auch die Gefahr, die Verheißungen Gottes aus den Augen zu verlieren. Glücklich ist, so sagt es unser Text, wer die 1335 Tage erreicht. Das heisst für mich, wer Gott treu bleibt, wer ihm nicht aus der Schule laufen tut, wer seinen Verheißungen weiterhin vertraut und daran festheben tut. Und letztendlich müssen wir aber auch sagen, liegt es nicht an meinem Glauben, nicht an meinem Festheben. Letztendlich müssen wir sagen, wer von Gott selber durch die schwere Zeit durchgerettet wird. Mein Glaube ist zu wenig gross. Mein Vertrauen ist zu wenig gross. Um mich selber können festzuheben durch alle Widrigkeiten vom Leben durch oder durch alle Verführung oder durch alle Verfolgung durch. Wie froh bin ich, dass er mich festhebt und durchdreht. Gott stellt den Israeliten, seinen Engelfürst Michael zur Seite. Eine Frage, die viele haben, ja, hat jeder Mensch einen Engel an seiner Seite, Schutzengel oder wie auch immer, ich will da nicht drauf eingehen, sondern in diesem Text steht, Gott stellt den Israeliten den Engelfürst Michael zur Seite. Uns hat Gott als Beistand kein Engel, sondern sein Geist an die Seite gestellt. Ist das nicht viel mehr wert, wie nur, in Anführungszeichen, ein Engel, der in ins Leben tut? Ich möchte Gott treu bleiben. Ich möchte gern so leben, dass es ihn dort ehre. Doch wie Israel schaffe ich es auch nicht, oft nicht. Versage immer wieder, mache mich immer wieder schuldig. Wie dankbar bin ich, dass Gott in mir das Wollen und zu vollbringen, zu schaffen. Wie überaus dankbar bin ich, dass mein Heil nicht von mir, von meiner Leistung und von meinem Glauben abhängig ist. Jesus selber ist meine, Jesus selber ist deine Garantie, dass du ans Ziel kommst. Und warum? Weil er die Tür gekauft hat. Nicht mit Gold, nicht mit Silber, mit seinem Blut heisst es, mit seinem eigenen Leben. Wenn dir etwas gehört, wenn du etwas Teures gekauft hast, gibst du nicht Acht darauf, dass es dir nicht wegkommt, dass es nicht verloren geht? Sollte es beim Herrn Jesus nicht anders sein, er, der uns erkauft hat mit seinem Blut, dass er auf uns aufpasst, uns zurückholt, wenn wir fortlaufen von ihm? Er lässt uns nicht verloren gehen. Er hat einen hohen Preis für dich gezahlt, für mich gezahlt. Er wird schauen, dass wir ans Ziel kommen. Und das soll in uns doch Liebe und Dankbarkeit auslösen. Und auch Gehorsam. Wenn wir Gottes Wirken in unserem Leben zulassen, werden wir je länger wie mehr begreifen, dass Gott gut mit uns meint. Auch wenn er manchmal streng mit uns sein muss. Und auch wenn wir vieles nicht verstehen, es kommt gut für die, die Gott vertrauen. Es ist eine grosse und eine unverdiente Ehre im Buch vom Leben eingeschrieben zu stehen. Es ist ein unverdientes Geschenk, das ewige Leben geschenkt zu bekommen. Eine unsagbare Freude, uns in seinem Licht sünnen zu dürfen. Nicht nur am Strand irgendwo, sondern in der Ewigkeit in seinem Licht sich dürfen sonnen. Die Gottlosen hingegen, die, wo Gottes Rede in den Wind schlönt, ihr Herz verstocken, die, wo Jesus aus ihrer Heiland ablehnen, wo aus eigener Kraft vor Gott wollen, gerecht erscheinen, die werden Gottes unsagbar grosse Liebe nicht begriffen. Sie werden weiter sündigen, sie werden sich weiter gegen Gott auflehnen, und wenn sie nicht umkehren, werden sie am Schluss verloren gehen. Im Gericht von Gott weggeschickt werden. Weg von Gottes Liebe. Weg von Gottes Liebe. Weg von Gottes Fürsorge. Dort an, wo das Heulen und das Zähneknirschen sein wird. Gehen wir also nicht leichtfertig mit dieser Botschaft um. Und jetzt kommen wir mal zum letzten Vers, zum Vers 13. Du aber, du Daniel, du Thomas, du Rico, du Hans, du, wie du auch immer heissen darfst, gang die Weg, wo Gott mit dir hat, bis ans Ende. Und dann wirst du dir zur Ruhe legen, am Ende der Zeit auferstehen, um dein Erbe oder deinen Lohn in Empfang zu nehmen. Mehr sollte Daniel nicht erfahren, das müssen lange. Gott hat ihm nur das mitteilt, was ihm für Israel und auch für uns und die neutestamentliche Gemeinde als wichtig erscheinen tut. Gott hat uns mit der Bibel alles auf den Lebensweg mitgegeben, was für uns wichtig ist, aber noch lange nicht alles, was wir gerne wissen würden. Gottes Wort, Gottes Verheißungen, seine Gnade soll uns genügen, auch in diesen Punkten, wo wir mehr wissen und Gott nicht mehr sagt. Wenn die Zeit dafür gekommen ist, wird Gott uns durch seinen Geist die Bibel schon aufschliessen, dass wir sie recht verstehen und dass wir auch recht und nachhandeln dienen. Darum hat er ja jedem Gotteskind seinen Geist als Beistand zur Seite gestellt. Darum gilt auch für uns, du aber, gang die Weg bis ans Ende. Wir sollen Gott vertrauen, das Leben, wo wir aus der Bibel bis jetzt schon verstanden haben. Schritt für Schritt sollen wir weitergehen. Uns von Gottes Wort, von Gottes Geist leiden lassen. Und dann so in unserem Text, du wirst dich zur Ruhe legen und am Ende der Zeit auferstehen, um dein Erbe in Empfang zu nehmen. Wenn Jesus nicht vorher kommt, wird sich jeder von uns zur Ruhe legen. Sterben. In Frieden mit Gott sich von dem irdischen Leben ausruhen. Im Bewusstsein einst zu verstehen. Im Bewusstsein einst der Heiland sehen zu dürfen. wenn du in deinem Leben noch Gott gefragt hast, dich durch Jesus mit Gott versöhnen lassen hast, dein Leben auf die Bibel ausrichten, dann darfst du dich am Ende deinem irdischen Leben zur Ruhe legen. Bis er dich auferwecken wird zum Leben in der Gemeinschaft mit ihm. Zum Leben in der Fülle. Zur ewigen Freude. Zum ewigen Leben. Oder wie es in einer Liederstrophe heißt, vergessen werden seien die schweren Stunden in Gottes großer Herrlichkeit. Du kannst das weder mit guten Taten, noch mit Geld, noch mit Religiosität erkaufen. Es ist ein unverdientes Geschenk, wo Gott denen bereitet hat, wo ihn lieb haben. Denen, wo aber Jesus, der Messias Gottes, ablehnen dien. Für die wollen wir beten. Für die wollen wir einstehen. Denen wollen wir das Evangelium weiterbringen. Denn solange die Menschen leben, solange besteht auch für sie Hoffnung. Und wir wollen dankbar sein und aus Dankbarkeit und Liebe im Herr Jesus weiterfolgen, ihm treu sein. Ich lese zum Abschluss von der Predigt und vor ich noch beten werde, noch zwei Bibelse. 1. Johannes 5, 11, das heisst es, und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Dieses Leben ist in seinem Sohn. Und 1. Johannes 5, 20, und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den einzig wahren Gott erkennen lässt. Und nun haben wir Gemeinschaft mit dem wahren Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Er ist der wahre Gott und das ewige Leben. Amen. Ich bete noch. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir Danke sagen. Danke sagen, dass du gütig und barmherzig bist. Danke, dass du treu bist, treu deinem Wort gegenüber, treu deinen Verheißungen gegenüber. Und schenk uns das doch, dass auch wir treu zu dir stehen können, in unserem Alltag, dort, wo wir arbeiten, dort, wo wir in die Schule gehen, dort, wo wir leben, dort, wo wir einkaufen dient. Dass du kannst als Zeugnis für deinen Namen brauchen, dass du durch uns durch kannst leben und Menschen kannst einladen, nicht zu verloren zu gehen, sondern gerettet zu werden. Schenk uns Gnade, dort zu leben, wo wir sind. So zu leben, wie es dir gefällt. Und wenn wir versagen, dann sind wir dankbar. Dankbar, dass wir immer wieder unter das Kreuz dürfen kommen. Dankbar, dass wir immer wieder alles bei dir dürfen anlegen. Im Wissen, dass du vergisst und reinigst und heiligst und wieder ganz neu mit uns anfangen tust. Und so bitten wir um dein Segen für die kommende Woche. Bitte um dein Segen, dass wir dein Wort auch leben können. Amen.